Bereits die erste Predigt, die man von Jesus in der Bibel nachlesen kann, lautet: Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. So zumindest fasst das der Evangelist zusammen. Auch der heilige Johannes Täufer predigte: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Umkehr und Bekehrung ist nicht nur in der Fastenzeit ein Thema, sondern das ganze Jahr hindurch. Vorbilder zur Umkehr sind sicher auch Heilige. Heilige sind weder Übermenschen noch in höchster Perfektion auf die Welt gekommen. Sie sind wie jeder von uns. Sie beginnen als ganz normale Menschen, die ein normales Leben führen, mit Freude und Schmerzen, Mühen und Hoffnungen. So ist sicherlich der heilige Bruder Klaus ein großes Vorbild und ein mächtiger Führer in Bezug auf die Umkehr, da viele Menschen ihn zur Umkehr angerufen haben und ihn in Sachsen an seiner Grabstätte besuchen. Und so lautet unser heutiges Thema, Metanoia, griechisch Umkehr genannt, mit dem heiligen Bruder Klaus. Wir sind hierzu im Gespräch mit dem Bruder Klausenkaplan Ernst Fuchs und durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Guten Tag, Kaplan Ernst Fuchs.
Guten Morgen.
Kaplan Ernst Fuchs, oft beten wir für die Umkehr von anderen Leuten, bei denen wir den Eindruck haben, dass sie sich von Gott abgekehrt haben, aber oft beten wir zu wenig für die eigene Umkehr. Ist das typisch für die Menschen, Kaplan Ernst Fuchs?
Ja, ich denke, das ist ganz menschlich. Ich erinnere mich an diesen berühmten Ausspruch von Mutter Teresa, die ja zu einem Journalisten das gesagt hat, als sie gefragt wurde, was die Kirche ändern müsste, wie die Kirche umkehren müsste, was da nötig wäre. Darauf sagte die Mutter Teresa ganz lapidar: Sie, zum Journalisten, Sie und ich, wir beide müssten uns ändern. Ich glaube, das sagt alles. Ich würde aber gerne noch etwas sagen zum Wort Umkehr. Das ist eigentlich immer so eine Übersetzungsfrage. Im Neuen Testament heißt es ja eben Metanoite, kehrt um. Übersetzen wir es heute. Früher hat man auch übersetzt, tut Buße. Aber wenn man es genau anschaut, heißt es vielleicht sogar noch etwas tiefer: ändert euer Denken, ändert eure Sicht von Gott, ändert eure Vorstellungen von Gott, denkt darüber hinaus. Es ist also eigentlich ein Aufruf zu Beginn der Predigt des Wirkens Jesu Christi, das uns ganz neu ausrichten soll. Bei Umkehr habe ich so den Eindruck, denkt man immer so zurück, früher war alles besser und wir müssen einfach zu diesem Früheren zurückkehren. Aber ich glaube, dass es im Evangelium mehr darum geht, dass wir uns neu ausrichten auf Gott hin, dass wir unser Denken, unsere Sicht, unsere Vorstellungen von Gott eben ändern, auf Gott hinschauen. Denken wir darüber hinaus, schauen wir anders auf Gott, ebenso wie Jesus uns das lehrt, wie Bruder Klaus und viele Heilige uns das zeigen.
Kaplan Ernst Fuchs, einige Zuhörerinnen und Zuhörer sind mit dem Leben vom heiligen Bruder Klaus, unserem Landespatron, zu wenig vertraut. Können Sie ein Porträt über sein Wirken machen?
Bruder Klaus lebte im 15. Jahrhundert in Obwalden, in Sachsen, auf dem Flüeli, in der Schweiz. Damals war die Schweiz noch nicht so wie heute. So groß kann ich ja fast nicht sagen. Es gibt ja auch viele Deutsche, die zuhören. Es war die alte Eidgenossenschaft, die bedeutend kleiner war als die Schweiz heute. Hier hat er gelebt, in diesem Ort, wo eigentlich nicht sehr viele Fremde auch hinkamen. Obwalden war damals sehr, sehr abgelegen. Das ist der Lebens- und Wirkensort von Bruder Klaus. Nur ganz kurz hat er dieses Land verlassen. Die ersten 30 Jahre lebte er unverheiratet auf dem Flüeli. Er war aber in dieser Zeit natürlich dann auch schon in politischen Ämtern. Er war im Krieg. Er hat dann mit 30 geheiratet, war dann bis 50 zusammen mit seiner Frau Dorothee Wies. Und in dieser Zeit kamen dann auch die 10 Kinder auf die Welt. Mit 50, nach einem langen Ringen von mindestens 2 Jahren, zog er sich dann zurück in die Einsamkeit. Aber es dauerte auch da ein wenig, bis er den Ort gefunden hatte, wo Gott ihn hinberief. Zuerst dachte er, dass Gott ihn zu einem Pilgerleben rufe, und darum machte er sich auf Richtung Elsass. Damals waren da viele Menschen unterwegs, die ganz stark auf der Suche waren nach Gott. Er dachte, dass das der Ruf wäre, den Gott ihm zuteil werden ließ. Darum machte er sich auf Richtung Elsass. Kurz vor Liestal allerdings hatte er ein Erlebnis, das ihn dann wieder zurückführte. Nach ganz wenigen Umwegen kam er schließlich in den Ranft, ganz nahe von seinem Wohnhaus. Und dort lebte er dann in seiner Zelle als Einsiedler 20 Jahre lang und wurde in ganz Westeuropa bekannt. Er war eigentlich der Superstar des 15. Jahrhunderts. Er aß nichts und er trank nichts in diesen 20 Jahren. Das hat die Leute damals natürlich fasziniert. Sie wollten kommen und schauen, ob das stimmt. Die Menschen waren ja nicht anders als wir heute. Und so kamen viele auch aus purer Neugierde zu ihm. Und wir haben deswegen sehr, sehr viele historische Zeugnisse. Wir wissen sehr viel von diesen 20 Jahren und auch einiges von der Zeit vorher. Wir sind also ganz gut dokumentiert über das Leben und Wirken von Bruder Klaus. Er war dann ganz wichtig für unser Land, für die Schweiz. Darum ist er auch Landespatron, weil er 1481 maßgeblich beteiligt war, der maßgebliche Beteiligte, dass das sogenannte Stanzer Verkommnis zustande gekommen ist. Ein Vertrag, der ermöglichte, dass 2 neue Stände, Solothurn und Fribourg, auch in den Bund aufgenommen wurden, ohne Wirken von Bruder Klaus, ohne seinen Einfluss als Mystiker und Politiker, würde es die Schweiz mit größter Wahrscheinlichkeit so, wie wir sie heute kennen, gar nicht geben, weil die Schweiz stand kurz vor einem schweren Bürgerkrieg und diesen hat Bruder Klaus verhindert. Und so ist er auch zum großen Friedensstifter für unser Land und für die ganze Welt geworden.
Kaplan Ernst Fuchs, in Vorliestal bekam Bruder Klaus diverse Zeichen, dass er wieder zu seiner Familie zurückkehren soll. Was ist hier passiert und wie können wir dieses Ereignis in Bezug auf unsere Umkehr einordnen?
Bruder Klaus ist da tatsächlich umgekehrt, aber ganz wörtlich. Er wollte ja ins Elsass. Und dann kehrte er um an seinen Ursprungsort. Vielleicht ist das dann nicht die Umkehr, wie sie in der Bibel eigentlich gedacht ist, also diese Neuausrichtung eher auf Gott hin oder eben doch auch, weil er ja dann da gespürt hat, dass Gott ihn eben da nicht im Elsass als Pilger will, sondern offenbar in seiner ganz nahen Heimat. Er wusste damals aber noch nicht ganz genau, wohin. Das kam dann etwas später. Er begegnete da eigentlich einem Bauern, der ihm gesagt hat, er solle doch nicht den fremden Leuten quasi auf dem Portemonnaie liegen. Er solle dorthin gehen, wo die Seinen seien, nicht fremden Leuten zur Last fallen. Und diese ganz einfache Begegnung mit diesem Bauern vor Liestal, das hat ihn dann bewogen, zurückzukehren, umzukehren, Richtung Obwalden in seine Heimat. Und dann wusste er aber nicht genau, was Gott jetzt mit ihm vorhat. Er ging nicht mehr zurück in sein Wohnhaus. Er übernachtete zuerst in einem Stall in der Nähe, ging dann noch tiefer hinein ins Melchtal, das gerade dort, wo das Wohnhaus von Bruder Klaus steht, sich öffnet. Und in einer Alp da hinten im Melchtal, im Chliesterli, da war er dann einige Tage, bis ihn Jäger entdeckten. Und schließlich fand er dann den Ort, wo Gott ihn haben wollte, eben den Ranft, nur 7 Fußminuten weg vom Wohnhaus von Bruder Klaus und Dorothee Wies. Und da wurde dann auch die Zelle für ihn gebaut, später die Kapelle, die dazugekommen ist, so wie wir es heute eigentlich immer noch vorfinden.
Im Alten Zürcher Krieg war Bruder Klaus Offizier und er gab immer wieder Ratschläge in Bezug auf Frieden. Wobei er sagte, dass die Menschen, die zusammenleben, nur in Jesus Christus den Frieden finden können. Inwiefern ist er hier umgekehrt und wie viel konnte er bewegen mit seinen Ratschlägen?
Also aus der Zeit, bevor er im Ranft war, sind wir nicht so gut unterrichtet. Wir wissen, er war im Alten Zürichkrieg. Es sind auch Zeugnisse vorhanden, dass er sich einsetzte, dass man auch im Krieg sich in einigermaßen akzeptabler Weise einsetzt für die Menschen, auch für seine Feinde, dass man da nicht überbordet, wie das ja leider immer der Fall ist in Kriegszeiten. Aber es ist ganz wenig, dass wir wirklich von ihm wissen aus dieser Zeit. Wir wissen stärker, was er später gesagt hat, was ihm da wichtig war. Und wir haben einen Brief, der erhalten ist, ein Brief, den er dem Rat zu Bern geschrieben hat. Er hat das nicht selber geschrieben, er selber konnte weder lesen noch schreiben, aber er ließ ihn schreiben. Und in diesem Brief kommt dann auch dieses berühmte Wort vor von Bruder Klaus: Friede ist immer in Gott, nur Gott ist der Friede. Das ist sicher eine ganz wichtige Botschaft, die bis heute ganz viele Menschen bewegt. Bruder Klaus, der große Friedensstifter unseres Landes, der sich tief mit dem Frieden auseinandergesetzt hat, der sich für den Frieden eingesetzt hat. Und diese Friedensbotschaft, die ist auch uns, dem Förderverein von Niklaus von Flüe und Dorothee Wies, natürlich sehr wichtig, dass wir diese Friedensbotschaft in die Welt hinaustragen. Tatsächlich ist ja Friede nur möglich in Gott. Und dass Friede in Jesus Christus zu finden ist, das wissen wir ja auch aus dem Evangelium. Bruder Klaus, dieser einfache Mann, der ja nicht Theologe war, hat das Wesentliche des Evangeliums begriffen. Der Name Jesus sei euer Gruß. So hat er den Brief an die Berner auch begonnen. Auch dieser Ausspruch des Heiligen vom Ranft ist in die Geschichte eingegangen, uns immer wieder neu auszurichten auf Gott hin, auf Jesus Christus, denn es ist uns kein anderer Name gegeben als der Name Jesus. Der Name Jesus sei euer Gruß.
Bruder Klaus ist für uns ein großes Vorbild, aber er verließ doch die Familie, als das jüngste Kind 1 Jahr alt war, um Einsiedler zu sein. Was können wir doch von ihm lernen und wo liegt hier die Umkehr?
Das Erste ist vielleicht eben, dass er gar nicht genau wusste, wozu Gott ihn rief. Das Allerwichtigste ist also, es geht um einen Ruf Gottes. Und dass Gott stärker sein kann als alles andere, auch als die Familie, das sollte uns ja eigentlich auch vom Evangelium her bekannt sein. Das ist sicher das Erste. Und das Zweite ist, dass Bruder Klaus zu dieser Zeit, als er wegging von der Familie mit Einverständnis seiner Frau Dorothee Wies und seiner ältesten Kinder, die ja schon verheiratet waren, zu diesem Zeitpunkt wusste er ja eben noch gar nicht, wohin er gehen soll, wohin Gott ihn schicken wird. Eben zuerst Richtung Elsass und erst nach einigen Umwegen dorthin, wo Gott ihn wirklich haben wollte, in den Ranft. Wir können also von ihm sicher lernen, dass wir Gott den ersten Platz auch geben sollten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist eine ganz zentrale Aussage des Evangeliums, aber zuerst und vor allem kommt natürlich die Liebe zu Gott. Gott steht an erster Stelle, Gott kann alles von uns fordern, auch wenn wir es vielleicht nicht sofort verstehen, aber er wird uns dann auch begleiten, wenn wir uns aufmachen, wenn wir uns eben hinkehren, wenn wir umdenken, wenn wir uns neu auf ihn ausrichten. Er wird uns auch zeigen, wo er uns haben will. Nicht nur Bruder Klaus hat er das gezeigt, sondern eigentlich zeigt er das jedem Menschen, der das möchte. Da muss ich vielleicht noch etwas von Ihrer Anmoderation sagen. Sie haben gesagt, Bruder Klaus ist ja wie alle Heiligen kein Übermensch, sondern ist einer von uns. Das sagt man tatsächlich in Obwalden auch heute noch. Er ist einer von uns, unseren einer. Ich persönlich finde aber, dass das nur so halb richtig ist. Bruder Klaus ist ein Beispiel eines Heiligen, wo wir auch sehen, was das eigentlich heißt. Ein Heiliger ist eben viel größer, als wir uns den Menschen oft denken. Bruder Klaus ist viel größer, als die Schweiz so normalerweise einen Menschen, einen einzelnen Menschen haben möchte. Er hat unser Land einfach übertroffen. Er war in ganz Europa bekannt. Als er gestorben ist, redete man überall von ihm, weil da eben etwas spürbar wurde vom Wirken Gottes, das ja leider Gottes in ganz wenigen in diesem Ausmaß spürbar wird. Drum denke ich manchmal, wir brauchen ja vor allem solche Leute und nicht in erster Linie sofort diese Einebnung, ja, Heilige sind ja wie wir auch. Nein, Heilige sind eben doch viel tiefer verbunden mit Gott und zeigen uns so etwas von der Größe Gottes.
Wir sind im Gespräch mit Kaplan Ernst Fuchs. Er spricht über die Umkehr, die Metanoia mit dem großen Landesvater, dem heiligen Bruder Klaus. Bei ihm war es zentral, dass er Gott den ersten Platz einräumte und oft wusste er gar noch nicht, in welche Richtung das es gehen sollte. Und das können wir sicher von ihm auch lernen. Der große Landesvater Bruder Klaus ist sicher, wie Kaplan Ernst Fuchs vor der Musikpause erwähnt hat, nicht zu vergleichen mit anderen großen Heiligen, die sicher große Vorbilder sind, denn er hat so viel bewirkt im weltlichen Geschehen, in der Politik, und er ist sicher hier einfach von Gott geführt worden. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Kaplan Ernst Fuchs. In der Einsiedelei führte Bruder Klaus ein intensives Gebetsleben. Schwerpunkt der Betrachtung war die Vertiefung in das Leiden Christi, die Passion, und da wurde er immer wieder von intensiven Visionen heimgesucht, die den Weg seines geistlichen Lebens weisen und führen sollen. Das war verschachtelt formuliert worden, aber was war da konkret passiert, Kaplan Ernst Fuchs?
Bruder Klaus hatte das ganze Leben Gott gesucht, schon bevor er in den Ranft ging. Und er hatte auch Freunde, geistliche Freunde, Priester, mit denen er sich austauschte, die ihm auch diesen Hinweis gegeben haben, er soll das Leiden Christi betrachten. Dieser Hinweis wurde ihm gegeben, weil er selber in einer starken, großen, tiefen Krise war und nicht so recht wusste, wie er aus dieser Krise rauskommen soll. Und da gab ihm ein Priester diesen Rat, eben das Leiden Christi zu betrachten. Das war damals auch üblich und wir tun das ja auch heute noch, jetzt zum Beispiel im schmerzhaften Rosenkranz, die Karwoche, Passionszeit natürlich, wo wir das auch heute noch tun. Aber damals war es wirklich eine tägliche Übung, die Bruder Klaus dann auch gemacht hat. Er war tief verbunden, auch mit Gott, was wir sehen in seinen uns überlieferten Visionen. Eben, er war ein Mensch, der so diesen Durchschnittsmenschen halt doch um Ellen überragt. Dargestellt wird Bruder Klaus ja oft mit dem sogenannten Batti in der Hand. Das Batti ist der Vorläufer des Rosenkranzes. Im 15. Jahrhundert gab es den heute gängigen Rosenkranz noch nicht. Er bediente sich fürs Gebet einer Gebetskette, die man eben Batti nennt, wie man heute in der Innerschweiz auch den Rosenkranz immer noch so benennt. Das Batti kommt von Batter, beten auf Schweizerdeutsch. Es war einfach eine Kette. Statt eines Kreuzes war ein Ring, und dann waren je nachdem 40 bis 50 Perlen. Im ältesten Bild vermutlich eine Gebetskette mit 50 Perlen, und er meditierte bei jeder Perle das Vaterunser und den ersten Teil des Gegrüßt seist du Maria, also den ersten Teil dieses Gebetes, diese Teile, die auch zurückgehen auf die Heilige Schrift. Aber wahrscheinlich hat er auch andere Gebetsformen noch geübt mit diesem Batti. Einmal heißt es, das ist dann aber schon 100 Jahre später geschrieben worden, dass Bruder Klaus sich nicht schämte, das Batti zu tragen und mit ihm zu beten. Er war bekannt dafür, dass er eigentlich so dauernd mit Gott verbunden war, also dieses unablässige Beten gepflegt hat. Und das ist wahrscheinlich auch das, was wir vielleicht heute von ihm wieder neu entdecken. Wir wissen eben von seinem inneren Gebetsleben doch relativ viel. Aus den Aufzeichnungen aus dem 15. Jahrhundert von Leuten, die über ihn berichtet haben, kurz nach seinem Tod. Und wir entdecken aber auch immer wieder Neues. Zum Beispiel, das kann ich vielleicht hier einfügen, diese älteste Darstellung von Bruder Klaus, die war ja bis etwa 1940 verschollen und wurde dann wieder entdeckt. Heute ist dieses erste Bild von Bruder Klaus im Museum in Sachsen zu sehen, fast lebensgroß. Es war ein Altarflügel, gemalt wenige Jahre nach seinem Tod. Also man hat ihn ja schon sofort als Heiligen verehrt. Das Grab wurde auch in der Kirche verehrt von Beginn weg. Er starb als Heiliger und wurde schon zu seinen Lebzeiten als lebendiger Heiliger verehrt. Wenn wir nun das Bild betrachten von Bruder Klaus, dieses älteste Bild, dann sehen wir ihn mit dem Batti in der Hand. Und wir sehen aber auch, dass sein Gesicht nicht so ist wie in dieser ältesten Statue von ihm, die ihm ziemlich gleichen soll, weil sein Sohn, der ihm am meisten glich, auch da Modell gestanden hat. Diese Statue steht heute im Rathaus in Stans und es gibt viele Kopien davon. Da kann man sich vorstellen, dass er eben nicht gegessen und getrunken hat. Man sieht das an seinem Gesicht. Aber auf dem ältesten Bild sieht er eigentlich nicht wie der große Faster aus. Wenn man es länger betrachtet, denkt man, es erinnert irgendwie auch an Jesus Christus selbst. Und tatsächlich ist das wohl auch so gemeint gewesen, denn durch seine intensive Verbundenheit mit Gott ist er quasi christusförmig geworden. Und darum erkennt man in seinem Gesicht Christus selbst. Also wir sehen auf diesem Bild das Batti, so, also ein Hilfsmittel, wie wir Christus ähnlicher werden können. Und wir sehen auf diesem Bild auch, dass Bruder Klaus genau dies gelungen ist. Er ist heilig gestorben, Christus ähnlich, christusförmig. Und darum haben ihn die Menschen damals schon so verehrt. Bruder Klaus, der Christusförmige, der Heilige, der große Fürbitter, der unter uns jetzt bleibt, weil wir sicher sind, dass er bei Christus ist. Er hat so gelebt und ist so gestorben und der große Fürbitter geblieben. Es brauchte damals keine Heiligsprechung von Rom, das kam dann erst viel später. Es war eine Heiligsprechung durch das Volk, also ganz ähnlich, wenn wir das so vielleicht sagen können, wie damals bei der Beerdigung von Johannes Paul II., wo ja eigentlich auch das Volk, Santo Subito, sofort heilig, gerufen hat. Bei Bruder Klaus war es so, dass er einfach als Heiliger bestattet wurde, schon in der Kirche, was ja sonst nur für Kleriker üblich war.
Denken Sie, Kaplan Ernst Fuchs, dass das der Grund ist, dass er einen qualvollen Tod erleiden musste, so wie Jesus, weil er Jesus ähnlich war?
Ja, ich habe diesen Gedanken so jetzt noch nie länger bedacht, aber wenn ich jetzt das so überlege, muss ich sagen, das wäre vielleicht eine Annäherung an dieses Geheimnis des Todes. Der Tod bleibt ja sowieso für uns alle immer ein großes Geheimnis. Es gibt allerdings nicht nur die Überlieferung, dass er einen Todeskampf erleiden musste. Es gibt auch Überlieferungen, wo man sagte, dass er leicht gestorben sei, aber glaubwürdiger sind schon diese Berichte, die von diesem langen, qualvollen Todeskampf berichten. Und ich finde diesen Gedanken, den muss ich selber auch noch ein bisschen erwägen. Ich denke tatsächlich, dass das in diese Richtung gehen könnte. Dass er da, der große Unterschied wäre vielleicht dann der, dass Christus ja praktisch von allen verlassen wurde beim Tod. Und bei Bruder Klaus war die ganze Familie anwesend, seine Frau Dorothee Wies, sein Miteremit im Ranft, Bruder Ulrich, vielleicht auch noch andere Leute. Das wäre vielleicht dann ein Unterschied, aber diese tiefe Verbundenheit von Bruder Klaus mit Christus, die Christusförmigkeit, das fände ich jetzt eine tiefere Erklärung eigentlich dieses Todeskampfes.
Sie haben zuvor erwähnt, dass er sofort nach seinem Tode eigentlich heilig gesprochen wurde oder wie ein Heiliger behandelt wurde, auch von der Umgebung. Und das ist eher atypisch von einem Nicht-Kleriker. Diese Grabstätte wurde dann ein stark frequentiertes Pilgerziel. Was möchte uns die Verehrung im Speziellen aufzeichnen?
Die Menschen haben gespürt schon in der Zeit, wo er Eremit war im Ranst, dass da zwar Isren einer von uns lebt, aber dann doch auch wieder jemand, der nicht einfach so ist wie alle anderen. Er hat nicht gegessen, er hat nicht getrunken, tief verbunden mit Gott. Das ist sicherlich der Anfang, weil dann schon in diesen 20 Jahren, je nach Überlieferung, spricht man sogar von über 100.000 Leuten, die aus ganz Europa in den Ranft gekommen sind. Als er gestorben ist, war das ein Mega-Ereignis. Man hat überall davon gesprochen, vergleichbar vielleicht mit der Queen, als sie gestorben ist. Natürlich jetzt mit unseren heutigen Mitteln, mit der ganzen Ausstrahlung in die ganze Welt. Aber damals sprach man in Europa, auch an den Fürstenhöfen, dass dieser Heilige, dieser lebendige Heilige, hat man ja jeweils gesagt, dass dieser Heilige, Bruder Klaus, in der Eidgenossenschaft jetzt gestorben sei. Das hat die Menschen damals bewegt und darum kamen schon von Anfang an Scharen von Pilgerinnen und Pilgern an sein Grab in Sachsen. Es sind auch schon sehr viele Berichte überliefert worden, schon von Anfang an von Heilungen, von Erhörungen. Man hat die Präsenz des heiligen Bruder Klaus am Grab gespürt. Später ging man dann auch immer mehr noch in den Ranft, um zu sehen, wo er gelebt hat. In diesem Ranft lebten ja dann auch lange noch andere Eremitinnen und Eremiten, die es Bruder Klaus gleich tun wollten. Aber das Grab war schon so der große Ort, wo man sich hinbewegt hat, um Bruder Klaus zu verehren, um ihm nahe zu sein, um von ihm Hilfe zu erfahren.
1570 bei der Visitationsreise durch die Schweiz besuchte der heilige Karl Borromäus die Ruhestätte von Bruder Klaus. Der heilige Borromäus empfahl dem Volk, den Gottes- und Friedensstifter zu verehren. Was können wir in Bezug auf die Umkehr von ihm lehren und wie ist er selbst umgekehrt?
Das ist eigentlich eine interessante Empfehlung, die der heilige Karl Borromäus gegeben hat. Weil Bruder Klaus wurde ja schon verehrt und man hat ihn als Heiligen verehrt. Man hat ihn als großen Friedensstifter verehrt. Als Karl Borromäus gekommen ist, war ja dann die Reformation in der Schweiz schon passiert. Bern, der Nachbarkanton im Süden, war reformiert. Die Reformierten durften eigentlich nicht mehr nach Sachsen kommen, also nicht von den Sachsern hier. Aber die Regierung in Bern hat dann den reformierten Bernern verboten, die Grabstätten zu besuchen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Kantonen, die reformiert geworden sind, auch solche Verbote gegeben hat, aber sicher bei den Bernern. Dennoch sind die Berner weiterhin gekommen, obwohl sie Bruder Klaus natürlich nicht mehr hätten verehren dürfen. Sie haben ihn dennoch verehrt, weil er ihnen teuer war, so wie es ja auch bis heute ist. Es kommen auch heute sehr viele Reformierte an sein Grab, an seine Wirkungsstätten im Ranft und auf dem Flüeli. Also insofern, da ist es immer schwierig, über einen Heiligen etwas zu sagen, wie jetzt den heiligen Karl Borromäus. Aber da müsste vielleicht, wenn er das so gesagt hat, hätte er dann vielleicht etwas Umkehr nötig gehabt, weil er vielleicht das so im Nachhinein dann so quasi kirchlich noch absegnen wollte, was ja schon längst Tatsache war. Das war sowieso bei Bruder Klaus die ganze Zeit etwas schwierig, weil die ganze Geschichte eines Heiligen, der eben nicht Kleriker war, das war für die Kirche damals nicht nur leicht. Es waren ja oft Heiligsprechungen von Klerikern, oft auch von Ordensleuten, die dann auch eine Lobby hatten. Bruder Klaus hatte so gesehen keine Lobby, er hatte einfach das Volk, so wie natürlich auch viele andere Heilige. Also wir können insofern vielleicht auch sehen, dass auch ein großer Heiliger wie Karl Borromäus vielleicht auch nicht die ganze Geschichte so ganz genau gesehen hat oder dann diese Geschichte etwas zu seinen Gunsten umformuliert hat, denn er musste eigentlich nicht empfehlen, Bruder Klaus zu verehren. Er wurde schon längst verehrt.
Bei den zwei Weltkriegen ist Bruder Klaus zum überkonfessionellen Schutz- und Friedenspatron geworden. Wie wirkte er hier?
Wir können auf jeden Fall gut sehen, wenn wir zurückblicken, dass die Verehrung von Bruder Klaus gerade in diesen beiden Weltkriegen und auch in der Zwischenkriegszeit immer größer wurde. Man hat gespürt, man kann das ja auch heute noch gut sehen, gerade an den Pilgergruppen, wenn Pilgergruppen älteren Semesters kommen, merkt man noch sehr gut, wie stark Bruder Klaus, dieser Friedensstifter, der Patron unseres Landes, wie stark er damals verehrt wurde. Diese Verehrung ist vielleicht etwas zurückgegangen. Was wir aber sagen können, dass die Menschen der beiden Weltkriege, sehr viele Menschen, ob katholisch oder reformiert, Bruder Klaus gesehen haben als der große Beschützer vom Himmel her. Legendär ist ja dann dieser 13. Mai 1940 geworden, als sehr viele Menschen, über 1000 Menschen, die meisten übrigens reformierte Menschen, die diese Hand gesehen haben bei Waldenburg, und zwar eben an einem Tag, wo die Schweiz in größter Gefahr war. Man erwartete stündlich den Angriff der Deutschen auf unser Land. Zu dieser Zeit wurde im japanischen Radio, die Japaner waren ja mit den Deutschen verbündet, wurde schon gemeldet, dass Deutschland die Schweiz eingenommen hätte. Es war also eine reale Gefahr. Die Menschen aus Basel und Schaffhausen, die es sich leisten konnten, die Reichen aus diesen Gebieten, die sind schon mit Sack und Pack geflohen Richtung Innerschweiz, um notfalls im Réduit dann als freie Menschen überleben zu können. Es war also eine ganz heikle Situation, eine ganz schwierige Situation. Die Leute hatten Angst. Der Bundesrat hat zum Gebet aufgerufen, was man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass das der Bundesrat tun würde. Man hat den heiligen Bruder Klaus auch um seine Fürbitte angefleht im ganzen Land. Und so haben sehr viele Menschen, die dieses Ereignis gesehen haben, damals am 13. Mai 1940, in dieser Hand auch die schützende Hand von Bruder Klaus erlebt. Es gibt auch Zeugnisse, die dann in erster Linie an die Hand Gottes gedacht haben, aber doch sehr viele, die diese Hand, die man im Himmel gesehen hat, als die schützende Hand unseres Landespatrons erfahren hat. Sicher ist es deswegen, dass man dann auch die Bemühungen um die offizielle Heiligsprechung durch die katholische Kirche, dass man diese Bemühungen dann auch neu aufgenommen hat, was ja dann schließlich auch zur Heiligsprechung von Bruder Klaus 1947 geführt hat.
1955 beteten Männer am Grab von Bruder Klaus während der Russlandreise von Konrad Adenauer. Dieses Wunder wurde auch Bruder Klaus zugeschrieben. Wieso und was ist hier geschehen?
Also Konrad Adenauer war ja auf dem Weg nach Russland. Er ging nach Russland, um dort die deutschen Kriegsgefangenen nach Möglichkeit zurückzuholen. Chruschtschow war damals der führende Mann in Moskau und es gab eigentlich keine Anzeichen, dass er diese über 10.000 deutschen Soldaten in Gefangenschaft da freilassen möchte. Konrad Adenauer selbst hatte ein großes Vertrauen. Er war ein großer Beter, er war ein großer gläubiger Katholik und er hatte auch einen großen Zugang zu Bruder Klaus. Und wir wissen, dass er vor dieser Russlandreise sich eine Nacht lang am Grab von Bruder Klaus in Sachsen in die Wallfahrtskirche einschließen ließ und dass er später gesagt hat, dass er dann die überraschende Freilassung dieser 10.000 deutschen Soldaten, dass er dies der Fürbitte auch des heiligen Bruder Klaus zugeschrieben hat. Wir wissen, dass Konrad Adenauer dieses Gebet verrichtet hat, dass er da war in dieser Nacht. Wir haben da Zeugenaussagen aus dieser Zeit. Er war auch schon offiziell in Sachsen, aber da war er inkognito. Aber wir haben die Zeugenaussagen. Und es gibt eben auch Männer, die dieses Gebet dann weitergepflegt haben, um für die Anliegen, auch diese politischen Anliegen zu beten.
1984 feierte Papst Johannes Paul II. Im Flüeli und auch in Sachsen eine heilige Messe. Er betet und fordert auf, die Ehefrau Dorothea nie zu vergessen, denn Bruder Klaus wäre ohne Dorothea nicht denkbar gewesen. Er verließ die Familie, weil er die Worte im Evangelium wörtlich ernst nahm. Es sei ein echter Zeuge Christi. Eigentlich sind das die Worte, die Sie auch zu Beginn des Interviews erwähnt haben, Kaplan Ernst Fuchs.
Ja, das ist so. Und ich glaube tatsächlich, dass man nicht genug hoch denken kann von seiner Frau Dorothee Wies, weil sie ja diesen ganzen Weg mitgetragen hat. Wir wissen erstaunlich viel von ihrem Leben für eine Frau aus dem 15. Jahrhundert. Wir wissen sehr viel von ihr im Vergleich zu anderen Männern und Frauen dieser Zeit. Darum können wir uns einige Dinge auch besser vorstellen, die man vielleicht in früherer Zeit weniger wahrgenommen hat. Zu seiner Zeit selber und auch kurz nach dem Tod noch von Bruder Klaus war es den Menschen eigentlich klar, welch bedeutende Rolle Dorothee gehabt hat. Wir wissen aber von ihrem inneren Weg nichts eigentlich. Wir wissen nicht, wie sie dann wirklich innerlich mit diesen ganzen Dingen umgegangen ist. Früher hat man sie oft auch dargestellt, sehr viele Bilder gibt es davon, beim Abschied von Bruder Klaus am Gallustag 1467 hatte ja die Familie, die Frau und die Familie, die Kinder verlassen. Und da sieht man, wie die Frau weint, wie die Kinder weinen und er dann in der Kutte, in diesem Rock, den ja Dorothee ihm gewoben und genäht hat, Abschied nimmt. Dieses Bild zeigt dann Dorothee Wies quasi als Opfer. Wir haben jetzt aber in den letzten Jahren immer stärker gemerkt, auch durch viele historische Forschungen, dass das so gar nicht so stimmt, weil die Dorothee Wies eine sehr starke Bauernfrau des 15. Jahrhunderts war und Bauernfrauen, die sind nicht Opfer, sondern das ist immer eine gemeinsame Angelegenheit. Man kann einen Bauernhof nicht alleine als Mann führen, da braucht es eine Frau dazu, das ist ein gemeinschaftliches Werk, das ist auch in der ländlichen Bevölkerung bis heute klar, das sind eher so städtische Probleme, die man in den letzten Jahrzehnten da diskutiert hat. Auf jeden Fall ist ja interessant, dass diese Dorothee Wies ganz verschiedene Ja zu sprechen hatte. Zuerst sprach sie Ja zu Niklaus von Flüe bei der Heirat, die dann 20 Jahre gemeinsames Leben war ja dann anschließend für die beiden gedacht. Dann aber nach 20 Jahren dieser neue Abschied, sie musste da wieder Ja sagen, das ist sehr gut dokumentiert, das war sehr wichtig, dass sie einverstanden war. Da sind auch Zeugenaussagen von verschiedenen Leuten da, aber vor allem wissen wir, dass Bruder Klaus das auch so gesehen hat. Er hat gesagt, das ist eine von drei ganz großen Gnaden, dass seine Frau Dorothee diesen Weg mitgetragen hat. Sie hat ihn ja wahrscheinlich am besten verstanden. Sie hat ja gesehen, wie er gelitten hat, dass Gott ihn zu etwas anderem gerufen hat. Aber das ist nicht das letzte Jahr, das sie gesprochen hat, denn nachdem sie dieses Ja gesprochen hat beim Abschied und sie dann gedacht hat, wahrscheinlich, dass er nie mehr zurückkommt. Das war ja oft so dann, wenn man so auf Pilgerschaft ging, dann war er ja kurz nachdem wieder da. Und sie musste Ja sagen dazu, dass ihr Mann kaum 10 Minuten von ihrem Wohnhaus entfernt als Eremit lebt, im Ranft. Das ist schon erstaunlich und wir wissen ja auch, dass dann die Dorothee mit ihm verbunden blieb bis ans Ende. Es ist ja nicht einfach ein Abschied, wie wir vielleicht heute oft das hören, wie dann Menschen voneinander Abschied nehmen und nie mehr etwas voneinander hören. Nein, so war es nicht. Sie hat ihn ja begleitet. Sie war auch bei ihrem Tod dabei. Es gab dann natürlich immer so ganz Neugierige, die da auch noch wissen wollten, wie das jetzt ganz genau geht und unter die Bettdecke noch gucken wollten. Dorothee hat einmal gesagt, relativ gut das klargestellt, dass dieses eheähnliche Zusammenleben nicht mehr war nach 50, aber dass da ein Kontakt war. Sie besuchte ja auch die Eucharistiefeier im Ranft. Sie wurde von Menschen gesehen. Sie war ja quasi wie eine Vermittlerin, oft auch von Pilgern, die zu Bruder Klaus gekommen sind. Es gibt auch Überlieferungen, wie sie sich gekümmert hat um seinen Miteremiten Bruder Ulrich. Also sie blieb mit Bruder Klaus ja bis zum Tod einfach auf eine andere Art verbunden. Es war also auch, wenn man das so sagen will, tatsächlich immer wieder eine Neuausrichtung, eine Umkehr, ein neues Ausrichten auf Gott und seine Wege, die man bei Dorothee sehen kann.
Kaplan Ernst Fuchs, es gibt ein bekanntes Meditationsbild. Können Sie uns diese Symbolik erklären und die Umkehrbotschaft näher bringen?
Ja, ich denke, viele Zuhörer kennen wahrscheinlich dieses Meditationsbild, das Buch von Bruder Klaus, wenn man so sagen will. Er selber hat das einmal einem Pilger gesagt, mit dem er sich gut verstanden hat. Hat er gesagt, ich zeige dir jetzt das Buch, in dem ich lese. Vielleicht hat er das mit einem ganz verschmitzten Lächeln gesagt, weil er ja eben nicht lesen konnte. Aber natürlich dieses Bild konnte er betrachten, so wie er auch andere Bilder betrachtet hat, sicher in der Kirche St. Nikolausen und so das Leiden und das Leben Jesu Christi so mir auch meditiert hat. In diesem Meditationsbild, das ja früher auch ein Fastentuchbild war oder in Deutschland das Tuch von Miserior und deshalb sehr vielen Menschen im deutschsprachigen Raum bekannt ist, zeigt ja in der Mitte dieses sogenannte Bruder-Klausenrad und dann rundherum 6 Medaillons mit Szenen aus der Heilsgeschichte. Das Bruder-Klausenrad hat 3 Strahlen gegen innen, mit der Spitze gegen innen und 3 mit der Spitze gegen außen. Diese 3 Speichen mit der Spitze gegen innen zeigen uns auch die heilige Dreifaltigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dieser große Gott, der alles erschaffen hat, der uns erlöst hat in Jesus Christus und der uns immer wieder zusammenführt im Heiligen Geist, dieser unendlich große Gott macht sich für uns klein. Und bei diesen anderen 3 Speichen dieses Rades ist dann die Spitze gegen außen und wird auch ganz klein. Gott macht sich ja ganz klein und wir sehen in einem Medaillon dann, sehen wir die Geburt Christi, Gott macht sich so klein, dass er Kind wird. Dann im anderen Medaillon sehen wir den Verrat durch Judas im Garten Gethsemane und unten rechts bei der 3. Speiche sehen wir die Spitze bis zur Hostie, da ist eine Darstellung der Heiligen Messe und bis zur Hostie, jedes Mal, wenn wir die Messe feiern, macht sich Gott, dieser unendlich große Gott, so klein, dass wir ihn quasi in unsere Hand nehmen können, essen können. Das ist ja eigentlich schon einmal eine Botschaft, wie wir umkehren sollen. Dieser unendliche Gott, der so groß ist, macht sich so klein für uns. Und wir, die wir so klein sind, wir tun dann oft so groß und meinen, wer wir seien. Da können wir von Gott doch noch einiges lernen. Und dann sehen wir in diesen 6 Medaillons rundherum, nicht ganz versteckt, aber man muss schon darum wissen, Symbole der Werke der Barmherzigkeit. Und diese Werke der Barmherzigkeit wurden im 15. Jahrhundert oft betrachtet. Man hat darüber viel nachgedacht und meditiert. Es ist ja auch etwas ganz Zentrales, des Evangeliums, bei der Gerichtsrede im Matthäusevangelium, sagt ja Christus selbst, wer eben letztlich zu ihm kommt und wer nicht. Und dann sagt er ja, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben und so weiter. Das sind diese Werke der Barmherzigkeit und die können wir entdecken und natürlich dann vor allem auch meditieren und noch viel mehr leben, wenn wir dieses Meditationstuch betrachten, zum Beispiel die Kreuzesdarstellung rechts oben, für die, die das Bild kennen, da ist Jesus nackt am Kreuz, es ist sonst nicht viel zu sehen, aber unter dem Kreuz liegt ein Kleid. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und auf jedem Medaillon rund um dieses Bruder Klausenrad finden wir eines der Werke der Barmherzigkeit. Und das ist ja sicherlich eine gute Meditationshilfe, um auch zu sehen, wo wir umkehren sollen. Und vielleicht sage ich das noch einmal, wenn wir es etwas anders übersetzen, vielleicht sogar noch etwas klarer, noch etwas richtiger, müsste man diesen ursprünglichen Ruf des Evangeliums, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium, könnte man auch so übersetzen, es ist jetzt dieser entscheidende Augenblick und dieser Augenblick ist immer jetzt auch, gerade jetzt, wir haben jedes Mal diese Möglichkeit, zu jedem Moment umzukehren. Und dann Gott ist euch nahe, das Reich Gottes ist nahe, Gott ist euch nahe. Und dann denkt größer von Gott, wir sollen größer denken, denkt größer von ihm, als ihr bisher dachtet und glaubt an die gute, befreiende Nachricht von Gott und handelt so, wie er es uns lehrt. Den Hungrigen zu essen geben, den Durstigen zu trinken geben und so weiter.
Sehr schön, Kaplan Ernst Fuchs, für Ihre Gedanken zum Thema Umkehr mit dem heiligen Bruder Klaus. Kaplan Ernst Fuchs, dürfen wir Sie um den Segen erbitten, damit wir mit dem Segen Gottes gestärkt sind und es uns mit dem Vorbild und dem großen Landesvater, unserem heiligen Bruder Klaus, täglich und immer wieder gelingt, umzukehren, damit wir in unserer Heiligkeit auch wachsen dürfen und im Speziellen im Frieden.
Beten wir so, wie Bruder Klaus es uns auch gelehrt hat. Er hat ja ein Gebet überliefert, das auch Eingang gefunden hat in den Katechismus der katholischen Kirche und darum in allen Sprachen heute auch übersetzt ist. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Auf die Fürsprache des heiligen Bruder Klaus segne, begleite und beschütze euch, der dreifaltige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Kaplan Ernst Fuchs, und schön, dass Sie uns im Rahmen der heutigen Sendung mit dem Titel Metanoia mit dem heiligen Bruder Klaus solch tiefe, schöne, entflammende und auch stärkende Gedanken geschenkt haben. Ein großes Deo Gratias und Radio Gloria wünscht Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen und mögen Sie mit Ihrem Wirken in Sachseln und im Flüeli viele Herzen zur Umkehr bewegen. Deo gratias.
Vielen Dank auch Ihnen. Alles Gute, Gottes Segen.
Metanoia mit dem heiligen Bruder Klaus. Das war das heutige Thema mit dem Bruder Klausenkaplan Ernst Fuchs. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hördienst bestellen im Studio in Baldegg. Oder Sie können auch den Beitrag nochmals nachhören unter www.radiogloria.ch Podcast. So verabschiede ich mich bei Ihnen, wünsche Ihnen Gottes Segen und möge der heilige Bruder Klaus ihnen bei der täglichen Umkehr immer wieder helfen, ein treuer Jünger, Nachfolger von Jesus zu sein, weil wir zur Heiligkeit berufen sind. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.